25 Berserk People.
And now in season 18.
Presented by AVN.
Presented by AVN.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und die Season 18 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EVN, Energy, Water, Life. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 25. und letzter Gast in Season 18 ist Fiona Springer, stellvertretende Abteilungsleiterin, unerlaubter Geschäftsbetrieb, Market Monitoring, Verbraucherinformation bei der Finanzmarktaufsicht bei der FMA. Liebe Fiona, ich freue mich sehr, dich im Studio begrüßen zu dürfen.
Lieber Christian, danke für die Einladung zu deinem tollen Podcast-Format.
Tollen Podcast, das freut mich jetzt auch sehr.
Sehr gerne. Ich höre deinen Podcast ja auch gerne.
Eine Ehre für mich auf jeden Fall. Liebe Fiona, Karriere, Werdegang Podcast, ich habe eine Frage nicht im Vorgespräch gestellt, nämlich darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Lieber Salziges.
Dann Händlersprache Soletti an dich.
Danke sehr.
Ja, ich habe dich jetzt in den vergangenen Tagen, und das ziehe ich ein bisschen vor in der Folge, ein paar Mal gesehen. Einmal live in der Wirtschaftsuniversität bei der Bettina Fuhrmann, dann im Fernsehen bei einer tollen ORF-Sendung, kommen wir beides dazu. Aber wir starten trotzdem Karriere und Werdegang, wie du in diesen Markt, in diese Branche gekommen bist, und da war mal ein Studium. Fangen wir mal so an, bitte. Was hast du studiert und warum hast du das gewählt?
Ich habe in Wien Jus studiert. Das war zuerst gar nicht meine erste Wahl. Ich finde, es ist gar nicht so leicht, nach der Matura zu wissen, was man studieren soll. Sprachen und Sprache hat mich immer interessiert. Ich habe ein Jahr Englisch, Französisch und Spanisch studiert und hatte eine Freundin, die Jus studiert hat, und mit der bin ich immer mitgegangen. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr mich das interessiert. Und nach einem Jahr habe ich dann ans Wiener Juridikum gewechselt. Habe ich nie bereut, interessiert mich nach wie vor, und ich finde die Juristerei total spannend.
Und dann wurdest du auch als Konzipientin aktiv bei bekannten Kanzleien, auch da ein paar Worte dazu bitte.
Genau, ich war in zwei großen Wiener Wirtschaftskanzleien, da habe ich das erste Mal auch schon die Berührung mit dem Kapitalmarktrecht gehabt, fand das auch interessant. Ich glaube, als Konzipient lernt man das Arbeiten so richtig. Und bin aber dann nach 2,5 Jahren in etwa, habe ich dann schon für mich entschieden, das war schön, dass ich das gemacht habe, aber jetzt möchte ich noch was anderes kennenlernen.
Und das Ganze in jungen Jahren natürlich in die Branche eigentlich eingestiegen, in die Wertpapierbranche C Quadrat, ein Pionier bei den Dachfonds damals in den 90ern.
Ja, ganz genau.
Und warum hast du dich dafür entschieden?
Wie so oft im Leben sind die Dinge ein Zufall. Der Alex Schütz ist auf mich zugekommen. Wir kannten uns von früher. Wir haben sehr nah gewohnt im Süden Wiens und hat mir diesen Job angeboten. Und ich muss ehrlich sagen, ich konnte mir am Anfang gar nicht so viel darunter vorstellen und habe mir nur gedacht, das ist was Neues, das ist was Spannendes, das möchte ich machen, da möchte ich gern dabei sein. Und das war ja ganz in den Anfangszeiten von C Quadrat. Und etwas aufzubauen, etwas Neues zu machen, das hat mich immer interessiert, und das ist mir da eigentlich quasi sehr gelegen gekommen, und ich habe gar nicht gezögert, sondern ich habe damals, das weiß ich noch, sofort zugesagt.
Welche Aufgaben hast du damals im Unternehmen wahrgenommen?
Ich war einerseits die Assistentin der Geschäftsleitung, damals Alexander Schütz und Thomas Ries. Gleichzeitig, das war einfach ein sehr kleines Unternehmen noch damals, wir waren so 30, 35 Leute, habe ich Personal gemacht, Öffentlichkeitsarbeit, die ganzen rechtlichen Belangen, und ich war auch mit Prokura ausgestattet.
Ich kann mich irgendwie noch dunkeln, vielleicht sogar aus einer Aussendung an deinen Namen aus der damaligen Zeit erinnern. Und das war ja vor dem Börsegang. Die C-Quadrat-Gruppe ist dann 2006 nach Frankfurt, weiß ich jetzt, weil ich nachgeschaut habe, und später dann nach Wien gekommen. Das war damals noch kein Thema, weil ihr gerade erst die Startups wart.
Also Genau, ja. Das waren schon die Anfänge eigentlich noch von C-Quadrat, wo wir wirklich noch klein waren. Und das hatte aber natürlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Vorteil, dass du alle Felder quasi mitbekommen hast, alle Betätigungsfelder. Also wie macht man diese ganze Personalthematik, wie macht man die Öffentlichkeitsarbeit, wie stellt man das an, auch der Kontakt zu den Journalisten, aber auch Aufsichtsratssitzungen zu gestalten, Tagesordnungen. Und für mich als jungen Menschen war das toll, in so vielen verschiedenen Bereichen lernen zu können.
Eine spannende Branche und das ist gekommen, um zu bleiben auch, glaube ich. Ich bin ein großer Freund von aktivem Management, oute ich jetzt an dieser Stelle mal auch. Und die Dachfonds kaufen halt die Besten der Besten. Und ja, nächste Sache, die ich ansprechen will, finde ich total spannend. Intercultural Affairs, interkulturelle Affären.
Was, ja.
Das hatte ich. Ja, da haben wir ein tolles Vorgespräch auch gehabt schon.
Also ich habe mich nach meiner Zeit bei C-Quadrat, das waren in etwa 2 Jahre, wusste ich, dass ich gerne eine Familie gründen möchte. Ich habe in der Zeit dann auch meinen Sohn bekommen und damit war mir das klar, ich möchte selbstständig sein, ich möchte das alles irgendwie gut vereinbaren können. Ich bin mit meinem damaligen Mann auch nach Norddeutschland gegangen. Wir haben zwischen Hamburg und Bremen gelebt und es war einfach dann besser, selbstständig arbeiten zu können, weil Homeoffice und dergleichen, das gab es damals noch nicht. Und wenn du selbstständig warst, warst du nicht an einen Ort gebunden. Und das Interkulturelle hat mich deshalb interessiert, weil bei C-Quadrat haben wir versucht, nach Ungarn zu gehen und in Ungarn ein Büro zu eröffnen und sind da auf verschiedenste Herausforderungen gestoßen, die sicherlich auch auf einer interkulturellen Ebene gelegen sind. Und das war so ein bisschen der Funke des Gedanken, dass das was Wichtiges ist, dass man sich da informieren sollte. Das habe ich damals gemacht. Ich habe auf der WU eine kurze Ausbildung dazu gemacht und habe dann bin ich in diese Beratung gegangen, worauf man da konkret achten muss.
Und jetzt dann mittlerweile seit knapp 20 Jahren, 2006, also 19 Jahre ein paar zerquetschte, wie man will, bei der FMA. Ja, ein spannender Wechsel dann eigentlich. Wie ist das vonstatten gegangen?
Also ich muss sagen, wenn ich das so höre von dir, ich bin immer selbst überrascht, wie lange ich schon bei der FMA bin und wie schnell diese Zeit vergangen ist. Ja. Ich finde, das ist auch etwas sehr Positives. Ich bin dann aus Norddeutschland zurückgekommen mit meinem Sohn alleine und war auf Jobsuche. Ich war bei C-Quadrat auch Compliance Officer und habe dadurch auch die Bundeswertpapieraufsicht gekannt und habe die Agenten, die Themen gekannt und immer spannend gefunden. Die Bundeswertpapieraufsicht war zu diesem Zeitpunkt schon in der FMA aufgegangen. Die FMA hat es gerade 3 oder 4 Jahre gegeben und die haben in der Wertpapieraufsicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht und ich habe mich beworben.
Ich wusste das jetzt gar nicht. Ich habe immer geglaubt, dass die BWA, die Bundeswertpapieraufsicht, die Vorgängerin von der FMA war, dass das eine Zeit lang parallel war, wusste ich gar nicht.
Ja. Nein, das ist aufgegangen. Also das aufgegangen, heißt, die FMA ist die Nachfolgeorganisation.
Die Nachfolgerin, okay, genau. Passt. Okay. Genau. Ich kannte noch den Thomas Goldmann recht gut aus meiner Wirtschaftsblattzeit, so die Early Steps der Bundeswertpapieraufsicht. Und da bin ich mit wirklich langjährigsten Marktbegleitern und Marktbeobachtern und Members of the Austrian Community zusammengesessen. Und uns ist BWA nicht eingefallen einfach. Wir haben nicht gewusst, wie es vor der FMA geheißen hat. Aber jetzt ist es präsent natürlich ganz klar. Ja, und was waren deine ersten Aufgaben dann in der FMA?
Also das war ganz spannend. Wie gesagt, ich habe mich für die Wertpapieraufsicht beworben und in meinem Bewerbungsgespräch bin ich auch so ein bisschen über meinen Werdegang gefragt worden und über die vorigen Jobs, die ich hatte. Ich habe das ein bisschen beschrieben und habe gesagt, in der Rechtsanwaltskanzlei war das eigentlich so, dass ich diese schwierigen Klienten immer bekommen habe, die schwierigen Mandanten, die auch auf einer persönlichen Ebene schwierig waren, weil ich die ganz gut handeln konnte. Und plötzlich habe ich gesehen, wie unser damaliger Personalchef mitgeschrieben hat und alle in diesem Vorstellungsgespräch haben mitgeschrieben und ich wusste nicht ganz genau warum. 2 Tage später bin ich angerufen worden und man hat mir angeboten, den Aufbau eines zentralen Beschwerdemanagements in der FMA. Und ich habe gehört, Aufbau von etwas Neuem und habe mir gedacht, ja, das ist ganz toll, das möchte ich unbedingt machen. Und ich habe vorher gesagt, ich bin jetzt eigentlich schon so lang bei der FMA und die Zeit ist so schnell vergangen. Ich habe alle paar Jahre, in etwa alle 3 Jahre, etwas Neues dazu bekommen und durfte das gemeinsam mit meinem Team dann auch wieder aufbauen und gestalten. Und ich finde, das ist etwas ganz Tolles.
Ich möchte jetzt, liebe Fiona, den Besuch von dir auch noch nutzen, bei der FMA noch ein bisschen zu präzisieren. Du hast jetzt mehrfach erwähnt, Wertpapieraufsicht innerhalb der FMA. Skizzieren wir doch noch mal kurz, ich habe es in der Folge mit deiner großartigen Kollegin Anna Muri auch schon erwähnt gehabt, welche Bereiche es in der FMA insgesamt gibt.
Also die Bereiche der FMA sind die Bankenaufsicht,
genau,
die Versicherungsaufsicht, die Wertpapieraufsicht.
Und dann dort bist du.
Ich war bis Ende des Jahres 2024 in der Wertpapieraufsicht und bin jetzt seit 01.01.25 neu im Bereich 4, das ist die integrierte Aufsicht, weil ich auch ein integriertes Thema bei mir habe. Also die FMA ist eine integrierte Aufsichtsbehörde und das bedeutet, dass wir die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Sektoren bei uns in der Aufsicht haben. Das ist nicht in ganz Europa so. Es gibt einfach verschiedene Aufsichtsmodelle. Mhm. Und in Österreich ist das Modell der integrierten Aufsicht. Und das macht auch gerade in Österreich, glaube ich, besonders viel Sinn. Wir sind zwar ein sehr kleiner Kapitalmarkt und ein sehr kleiner Finanzmarkt, aber ein besonders vernetzter Markt. Das heißt, die Unternehmen, die wir beaufsichtigen, sind immer wieder aneinander beteiligt. Mhm. Und damit ist es gerade bei uns besonders sinnvoll, dass die FMA als eine integrierte Aufsichtsbehörde installiert ist, weil wir damit einfach einen wirklich besonders guten Überblick über den Markt haben. Und ich bin jetzt in den auch integrierten Bereich gewechselt, wo die integrierten Themenstellungen angesiedelt sind, die du in allen Aufsichtsbereichen findest. Also das ist das Thema der Geldwäsche, das internationale Thema, die Logistik und letztlich auch mein Thema, die Bekämpfung des unerlaubten Geschäftsbetriebes, Market Monitoring und Verbraucherinformation. Und ein Bereich, der uns noch fehlt in der Aufsichtstätigkeit, ist die FMA, also auch die Abwicklungsbehörde für den österreichischen Finanzmarkt. Und damit hätten wir die Aufsichtsbereiche durch.
Dann ziehe ich den Punkt jetzt vor, Leiterin unerlaubter Geschäftsbetrieb klingt auch nur bei der Finanzmarktaufsicht legal und leibend irgendwie, oder? In jedem anderen Unternehmen würde man sagen, hey, ich leite das Unerlaubte bei uns im. Aber das führen wir dann natürlich alles noch zusammen. Das heißt, in den Early Years sprechen wir über die Wertpapieraufsicht, in der du tätig warst. Und da gehe ich dann 2 Jahre, nachdem du dort gestartet bist in der FMA, also 2006 ist es losgegangen, ist so eine Kleinigkeit wie Lehman passiert. Was hat das ausgelöst mit dem frisch gegründeten Beschwerde-Eingangsstelle, Management und so weiter und so fort?
Also ich habe ein bisschen eine Reise durch die Bereiche der FMA gemacht und in der Zeit 2008 war ich dann schon in der Abteilung, in der Stabsabteilung, in der Abteilung Allgemeine Vorstandsangelegenheiten. Und du hattest ja auch meinen Chef Helmut Ettel in deinem, genau, Podcast, der das ja auch als eine wirklich große Herausforderung beschrieben hat. Ja, das war es auch. Für uns war es die Herausforderung, in der Beschwerdemanagement und Verbraucherinformation vor allem der Bevölkerung zu erklären, was passiert da gerade, was ist die Historie, warum ist das so, was bedeutet das für die Banken? Und eins der wirklich spannendsten Themen für die Leute war natürlich damals die Einlagensicherung und wie funktioniert die Einlagensicherung.
Vor allem die Einlagensicherung, glaube ich, ne? Genau. Das war damals um Gottes Willen alles weg, Fragezeichen.
Genau, und das war für uns auch ganz wichtig, dass wir das entsprechend erklären konnten, weil das war eigentlich wirklich der Hebel, das Vertrauen der Menschen aufrecht zu erhalten und auch einen Run auf die Einlagen zu verhindern.
Mhm. Ja, damals ist unglaublich viel passiert, die Zukunftsvorsorge für immer ausgestoppt worden, noch immer ein Big Fail meiner Meinung nach, da könnt ihr nichts dafür natürlich. Du hast den Helmut Ettel erwähnt, ich hatte die Anna Muri erwähnt, beide Folgen werden wir natürlich verlinken, haben mich in beiden Folgen auch sehr wohl gefühlt. Helmut Ettel hat dann erwähnt, die 10er Jahre, da war die Hypo-Alpe Adria eine Riesenherausforderung, die eventuell größte in seiner Karriere bei der FMA. Wie hast du diese Phase erlebt, als dann die Folgewirkungen von Lehman natürlich einige Banken massiv in die Schieflage gebracht haben?
Also das hat natürlich auch uns in der Verbraucherinformation, im Beschwerdemanagement unglaublich beansprucht, weil auch da war natürlich der Kontakt mit der ratsuchenden und informationssuchenden Bevölkerung sehr, sehr intensiv. Also was will ich damit sagen? Ich würde sagen, wir haben einfach rund um die Uhr telefoniert.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das
kann man, so kann man es sagen. Die wesentlichen Themen natürlich waren auch damals ein Vertrauen in den österreichischen Finanz- und Kapitalmarkt zu erhalten, auch wieder die Einlagensicherung zu erklären, weil du natürlich auch in den Banken dann immer die Zeit brauchst und in der Aufsicht die Zeit brauchst für Sanierungsmaßnahmen, Restrukturierungsmaßnahmen, wie kann man sich neu aufstellen, und das dauert natürlich alles. Und diese Zeit, Das ist auch schwierig, oft den Leuten zu erklären, dass man hier einfach noch ein bisschen das Vertrauen haben muss. Aber auch durch die Einlagensicherung ist das damals gut gelungen. Und auch, glaube ich, insgesamt durch das Vertrauen in die FMA. Also das ist uns auch sehr zur Hilfe gekommen damals. Und die ganze Hypoal bei Adria hat mich natürlich auch ganz, ganz lang begleitet. Nicht zuletzt dann natürlich auch in Form der HETA.
Genau, die Abwicklung dann. Ja.
Genau, und auch das dann wieder möglichst genau erklären zu können. Aber das Gute ist, man sagt ja, einen komplexen Sachverhalt, den du nicht in drei kurzen Sätzen erklären kannst, den hast du selbst nicht verstanden. Das heißt, für uns ist es eigentlich immer auch dann ein Privileg, mit den Aufsichtsabteilungen so lange zusammensitzen zu können und auch die so lange zu fragen und zu löchern, bis wir es ganz genau verstanden haben, alle möglichen komplexen Themen der FMA, damit wir die dann einfach erklären können.
Wenn ich jetzt sage, die Fehler, die damals in den Banken gemacht wurden, die Learnings daraus, letztendlich auch entstehende Regulatorien, Bankenbranche ist resilienter geworden, Fragezeichen?
Also ich glaube, unsere Banken sind insgesamt wirklich sehr gut aufgestellt. Wir haben es uns auch ganz genau dann noch einmal angeschaut, vor der Pandemie natürlich. Mhm. Unsere Banken sind im europäischen Durchschnitt sehr, sehr gut in die Pandemie gestartet, hatten ihre NLPs, ihre NLP-Quoten eigentlich sehr, sehr gut im Griff. Und ich würde sagen, das ist bis heute so. Und im internationalen und europäischen Vergleich ist die österreichische Bankenlandschaft insgesamt sicher sehr gut aufgestellt.
Du hast jetzt schon das Wort Pandemie erwähnt. Ich springe gleich in dieses Jahr 2020, auch schon wieder 5 Jahre her. Hat ja viel verändert für uns alle in unserem Life, also viel stärker als Lehman natürlich und in der FMA natürlich. Digitalisierung, neue Player am Markt, viel mehr junge Leute auch, die neu in Wertpapiere eingestiegen sind. Sprechen wir kurz über diese Zeit.
Also der Anfang der Pandemie waren wenige Wochen, die insofern intensiv waren, als es zu erklären galt, dass es keine Finanzmarktkrise ist, sondern eine Gesundheitskrise und auch die Gesundheitskrise nicht überstrahlt in den Finanzmarkt, sondern dass der Finanzmarkt einfach im Sinne eines guten Business Continuity Managements fortgeführt wird, halt in einer anderen Art und Weise. Viele Banken waren geschlossen und so weiter, aber das war eigentlich nur die Anfangszeit. Was für uns ganz spannend war, waren im Wesentlichen 2 Themen. Das eine empfinde ich als positiv, das andere empfinde ich als nicht so positiv. Ich fange mal mit dem Positiven an.
Ich bin sehr neugierig. Ja.
Wir haben in der Pandemie gesehen, dass es zu einem starken Zustrom in den Kapitalmarkt gekommen ist. Das war insofern wichtig, als ich glaube, man kann sagen, den Österreicherinnen und Österreichern liegt der Kapitalmarkt nicht unbedingt in der DNA. Wir sind da immer, was die Sparguthaben betrifft, etwas über dem europäischen Durchschnitt und was die Wertpapiere betrifft, etwas unter dem europäischen Durchschnitt im Vergleich der privaten Haushalte. Und damit hat uns natürlich die Inflation, die ja damals bis zu 9% war, einfach besonders hart getroffen. Und da ging der Zuzug auf den Kapitalmarkt los und das sehe ich als etwas Positives. Und insbesondere haben wir gesehen, dass sehr viele junge Menschen neu auf die Kapitalmärkte gekommen sind. In der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen haben sich die neuen Anlegerinnen und Anleger vervierfacht und in der Gruppe der 25 bis 35-Jährigen hat sich das 2,5-facht. Und in allen anderen Altersgruppen ist der Zuwachs moderat gewesen. Das heißt, es ist zu einer starken Verjüngung des Kapitalmarkts gekommen. Das war für uns sehr, sehr interessant. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass sich natürlich sowohl der Vertrieb verändert hat, als auch die Produkte, die gekauft worden sind. Also man kann sagen, junge Anlegerinnen und Anleger kaufen digital. Mhm. Die gehen ganz stark über Online-Banken und über Neobroker. Und ETFs waren eigentlich der Door-Opener auf den Kapitalmarkt. Und was man auch gesehen hat, ist, dass junge Leute gerne nachhaltig investieren. Also Green Products war ein totaler Door-Opener auch für junge, neue Anlegerinnen am Kapitalmarkt. Thema, das wir als durchaus nicht so positiv empfinden, das einfach ein schwieriges und ein sehr herausforderndes Thema für die FMA ist, dass auch in der Pandemie der Anlagebetrug sehr, sehr stark angestiegen ist. Ganz am Anfang hat man sich die Verunsicherung der Menschen zunutze gemacht und hat also den Menschen so Lügengeschichten erzählt, wie die Banken sind nicht mehr sicher, ältere andere Menschen haben dann ihre Guthaben, ihre Einlagen von den Banken geholt und haben die dann in bar irgendwelchen Betrügern übergeben, in der Hoffnung und im Glauben, dass die die sicher verwahren. Wir haben eine große Informationskampagne gestartet und haben die Leute da gewarnt davor. Und der Anlagebetrug ist aber in der Pandemie eigentlich, das war leider wirklich ein Treiber und ist bis heute ein Thema, das uns ganz stark beschäftigt. Der steigt stetig an und natürlich ist die Digitalisierung da ein totaler Treiber, weil du kannst 24/7 zu Hause vom Sofa über jede Trading-Plattform irgendetwas machen. Ja. Und du weißt ja, wie es ist, so irgendwelche Informationen, die klickt man weg und man forscht auch oft nicht gut genug nach. Dabei wäre es recht einfach, eine kurze Recherche könnte einen schon davor bewahren, viel Geld an Betrüger zu verlieren. Mhm. Also der Anlagebetrug ist ein starkes Thema und beschäftigt uns einfach.
Das war damals wirklich ein Boost und wir wurden da auch sehr, sehr viel gefragt, soll man die und die und die. Ich kann das nicht beraten natürlich. Ja. Und was auch noch kommt, ist natürlich jetzt vielleicht so ein Punkt, wo sich die etablierten Player, sage ich mal, die es schon jahrelang gibt, die Banken mit Brick-and-Mortar-Filialen, wo man auch noch hingehen konnte, ein bisschen geärgert haben, dass bei den neuen Marktteilnehmern, du hast zum Beispiel Neobroker genannt, ein Easy-Execution-Only-Geschäft möglich war, wo du auf den Knopf drückst und Geld bewegt hast, zum Teil in binären Optionen oder was auch immer. Ja. Und die haben immer mehr Sachen tun müssen.
Also binäre Optionen, bin ich ganz froh, dass du das sagst, weil dann kann ich das erwähnen, sind seit 2019 ist der Vertrieb an Kleinanleger verboten. Es hat eine ESMA-Produktintervention zuerst gegeben und dann eine Produktintervention auf nationaler Ebene. Und es gibt eine Verordnung der FMA, wo wir binäre Optionen für Kleinanleger verbieten und Contracts for Differences ganz stark im Hebel beschränken und die Nachschusspflicht verboten haben.
Das war schon 2019, ja.
Okay, 2019,
gut. Ja. Na, dann habe ich das irgendwie vermengt. CFDs waren natürlich auch ein Riesenthema in den 10er Jahren 2019 schon. Wie schnell die Zeit vergeht, auch auf meiner Seite hier natürlich. Aber diese Execution-Only-Geschichte, die möchte ich noch einmal kurz konfrontieren damit. Das ist schon ein Thema, glaube ich, dass man schnell während einem Fußballmatch über App an Euro-Dollar handelt.
Also das Execution-Only-Geschäft, ja, natürlich, das ist ein ganz großes Thema. Insbesondere ist es eben bei den jungen Leuten, die online traden, ein großes Thema. Und wir haben uns irgendwie die Frage gestellt, sind sich die jungen Menschen dessen bewusst? Vermeiden sie eigentlich die zwei, ich sag mal, größten Fehler, nämlich das mangelnde Diversifikation und auch zu rascher Handel, weil man sagt ja, Tag hin, Tag her macht Tasche leer. Mhm. Und wir haben uns das angeschaut, wir haben eine Analyse zu dem Thema gemacht, weil das natürlich insofern auch wichtig ist, als das ein Finanzbildungsthema ist. Und wir einfach sagen, junge Menschen brauchen wesentlich mehr Finanzbildung und es wird immer wichtiger durch das Execution-Only-Geschäft, wo ja die Beratung in der Bank wegfällt. Das heißt, alles, was sonst der Berater macht, musst du dann selber machen und diese Verantwortung musst du selber übernehmen und die Frage ist, ob du das kannst und ich glaube, wenn du eine gute Finanzbildung hast, gut ausgebildet bist, dann ist die Chance wesentlich höher. Also das sind so Themen, die wir uns anschauen. Wir haben das Gefühl, dass es halbwegs gut läuft, dass die jungen Menschen sich dessen schon bewusst sind, aber natürlich bedarf sie auch weitere Analysen, die die FMA auch machen wird.
Also wir sprechen da von beratungsfreien Geschäften, die Leute halt auch freiwillig und in Eigenverantwortung tun. Ich persönlich habe das Gefühl, und da schließe ich mich dir an, dass die Jugendlichen, die sich hier engagieren an den Kapitalmärkten, durchaus sich vorbereiten und, glaube ich mal, mehrheitlich große mehrheitlich wissen, was sie tun. Früher gab es ja immer wieder, wenn irgendwas daneben gegangen ist, eine Beschwerde über die Bank. Hat das abgenommen durch die Selbstentscheider? Haben die Stärke zu sagen, okay, man muss Betrug natürlich von eigenen Anlagefehlern trennen? Gibt es da trotzdem viel Beschwerden, dass man nicht aufgeklärt worden ist von Neobroker oder sonst irgendetwas oder hat das nachgelassen?
Also eigentlich die Beschwerden insgesamt haben nicht nachgelassen in ihrer Anzahl, aber die Schwerpunkte haben sich verschoben. Ich glaube, früher haben sich die Leute schon mehr über das Wertpapiergeschäft, über mangelhafte Beratung und dergleichen beschwert. Und jetzt haben wir mehr Beschwerden eigentlich zum Zahlungsverkehr und Beschwerden zu Finanzierungen. Also das hat sich verändert. Ich glaube schon, dass es was mit Execution Only zu tun hat, dass die Leute einfach wissen, dass sie da eine höhere Eigenverantwortung haben. Und wenn du nicht beraten wirst, kannst du dich natürlich auch nicht über eine schlechte Beratung beschweren.
Genau.
Also ich glaube schon, dass es damit etwas zu tun hat. Und viele Investitionen sind ja dann doch langfristig. Das heißt, Beschwerden kommen vielleicht auch nicht so unmittelbar. Also wir werden den Trend natürlich beobachten.
Wir sind jetzt eh schon mittendrin in deinem Vortrag bei der Wirtschaftsuniversität. Das waren genau die Themen, die wir jetzt skizziert haben, auch vor wenigen Wochen. Und du hast auch Summen genannt, wenn es wirklich um Betrug geht. Da sind euch ja irre Zahlen bekannt. Ich bitte dich, die nochmal kurz zu wiederholen jetzt für diese Podcast-Folge.
Also ganz spannend ist, wir haben seit Anfang 2023 schon um die 30 Millionen, die Menschen uns gemeldet haben, die verloren gegangen sind an Anlagebetrüger. Das höchste verlorene Investment einer Privatperson sind 1,6 Millionen Wahnsinn, ja. Euro. Also das ist richtig Geld. Und was ganz spannend ist, heuer seit Beginn des Jahres, es haben sich zwar weniger Menschen bei uns gemeldet, die Gelder verloren haben, als in den genau, Jahren
jetzt
davor.
Jetzt war die Rettung vorbei, genau, ja, passt schon.
Die bräuchten die alle, genau. Ja. Aber was ganz spannend ist, ist, diese wenigeren Menschen haben wesentlich mehr Geld verloren.
Okay.
Wir haben schon heuer gemeldet, gekriegt seit Anfang des Jahres einen Verlust von über 8 Millionen Euro. Und jetzt muss man schon bedenken, das klingt nicht so viel, aber die Dunkelziffer ist wesentlich, wesentlich höher. Das Thema ist total schambehaftet. Das merken wir natürlich auch daran, dass Leute bei uns anrufen und sagen, ich frage für einen Freund, ich frage für eine Freundin. Und wenn man dann ein bisschen mit ihnen ins Gespräch kommt und sagt, na, wie viel haben sie denn verloren, dann schwenken sie natürlich auf das Ich über und sagen, dass sie das verloren haben. Das heißt, die Verluste werden größer. Die Betrugsmaschen, die wir beobachten, sind primär über Trading-Plattformen im Internet. Und das Einstiegsinvestment ist eigentlich durch die Bank 250 Euro. Mhm. Das heißt, bei 250 Euro über eine Trading-Plattform sollten jetzt einmal wirklich alle Alarmglocken klingeln. Und vielleicht generell die Tipps, bevor man so etwas macht, ist immer einmal zu schauen, ist dieses Unternehmen überhaupt zugelassen? Darf dieses Unternehmen überhaupt in Europa, in Österreich anbieten? Und ich glaube, der Vergleich, den man wählen kann, ist, es darf halt auch nicht jeder Arzt sein. Also ich kann jetzt nicht mein Schild hier bei dir heraushängen und auf das schreiben wir einfach drauf, hier gibt es medizinische Heilbehandlungen, das geht einfach nicht. Und genauso kann halt auch nicht jeder eine Finanzdienstleistung anbieten.
Wieder eine Geschäftsidee weniger bei mir.
Ja, also ja, das wird nichts, Christian. Also,
das wird nichts, genau.
Genau, also das heißt, es kann auch nicht jeder eine Finanzdienstleistung anbieten, sondern da musst du eine Konzession dafür haben und das ist gut so, weil eine Konzession ist auch ein Gütesiegel. Da musst du in einem Unternehmen personelle, finanzielle und organisatorische Voraussetzungen mitbringen und für die gesamte Dauer der Konzession aufrechterhalten. Und damit sind die Menschen, die dir das Geld anvertrauen, einfach geschützt, ja, dass du gewisse Voraussetzungen und eine gewisse Expertise hier mitbringen musst. Das heißt, eine Konzession ist immer auch ein Gütesiegel. Das heißt, nachzuschauen, hat dieses Unternehmen eine Konzession? Das ist ganz einfach. Das schaut man einfach auf der Website der FMA in der Unternehmensdatenbank und das lohnt sich einfach. Das ist eine ganz kurze Recherche, die du wahrscheinlich in 20 bis 30 Sekunden machen kannst. Und dann schaust du vielleicht auch noch auf die Website der FMA, auf unser Finanz-ABC. Da stellen wir immer drauf die aktuellsten Tricks und die aktuellsten Maschen der Finanzbetrüger und vielleicht kommt dir das dann schon ganz bekannt vor, was du da siehst im Internet oder auch, wo du dann angerufen wirst. Und wenn du dich gar nicht mehr auskennst, dann kannst du einfach bei uns in der Verbraucherinformation anrufen und wir klären da gerne auf. Und so kannst du dir sehr viel Geld ersparen.
Ich habe jetzt mehrere Überleitungen im Kopf. Eine mache ich jetzt mal live. Ich habe nämlich heute, wir nehmen am 7. Mai auf, senden am 14. Mai, noch einmal auf meiner Festplatte die ORF-Sendung Akte Betrug angesehen, die meines Erachtens nach ganz hervorragend und gewissenhaft gemacht wurde. Du hast jetzt einiges erwähnt von den Themen, die vorgekommen sind. Du warst auch selbst in diesem ORF-Beitrag einer der Gäste. Und da sieht man viele Maschen, wie sie funktionieren auch. Und ich kenne jetzt die DVT, heißt jetzt glaube ich auch anders, Methodik nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es ist noch ein paar Wochen verfügbar.
Ja, ganz genau. Und in diesem Zusammenhang auch wirklich ein Hoch auf den ORF, ein großes Lob, dass Sie diese Sendung machen, weil das ist wirklich auch ein Beitrag zur Gesellschaft, hier die Leute zu warnen und aufzuklären. Und da geht es nicht nur um Finanzbetrug, um die verschiedensten Arten des Betruges. Und mir ist natürlich ganz wichtig die Prävention von Finanzbetrug. Und ich bin über diese Kooperation, die wir da mit dem ORF haben, wirklich sehr, sehr froh, weil wir so möglichst viele Menschen erreichen und warnen können und hoffentlich vor Schaden bewahren können.
Du bist jetzt zu Gast bei mir in der Börse People Serie, eine Facette von Audio CD.at. Eine weitere Facette ist Inside Umbrella in Kooperation mit Wikifolio. Und da darf ich mit dem dortigen Trader Richie Dobetzberger in Oberösterreich, liebe Grüße an dich, Richie, jetzt dir auch folgende Frage stellen, denn er ist so ein Opfer geworden von einem Fake-Profil auf WhatsApp, wo unter seinem Konterfei, was ja leicht zu klauen ist, Aktientipps gegeben werden, dass er niemals machen würde. Wir kennen da die Tradition einer Miriam Weichselbraun als Opfer, Armin Wolf, hat man auch in dieser Folge gesehen. Jetzt die Frage, und ich darf die im Namen vom Richie stellen, das ist eine Woche her. Ich habe ihm gesagt, die Fiona Springer von der FMA kommt zu Gast, sie ist dort genau für diese Themen zuständig. Was mache ich, wenn ich draufkomme, dass unter meinem Namen und Konterfei jemand diesen Betrug begeht?
Genau, also da wurde deine Identität quasi geklaut, Identitätsdiebstahl, das gibt's immer wieder und wir nennen das auch der Promi-Schmäh, also es wird mit Promis geworben.
Deswegen ist bei mir noch nicht passiert. Ja, genau, okay. Ja.
Also der Promi-Schmäh, das heißt, es wird mit Promis geworben, die auf diese oder die andere Art schnell reich geworden sind und diese Tipps, wie das gegangen ist, teilen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass derjenige auch schnell davon erfährt und richtig stellt auf seinen ganzen sozialen Profilen, Social-Media-Profilen, ja, genau, dass er das nicht ist, zum einen. Und zum anderen natürlich es anzuzeigen bei der FMA und beim Bundeskriminalamt, weil wir da auch in die Verbreitung dieser Information gehen. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste bei solchen Dingen ist dann die Präventionsarbeit, also wirklich Informationen möglichst schnell herauszugeben, um Menschen zu warnen, damit nicht noch mehr Menschen darauf hereinfallen.
Reicht das, wenn ich das der FMA sage und ihr sagt es dann weiter oder muss ich tatsächlich eine Anzeige machen beim BKA?
Wir geben es auch weiter.
Ihr gebt es auch weiter?
Ja.
Und verrätst uns da eine E-Mail-Adresse, eine einfache?
Über unsere Website, da findest du einfach ein Feld, wo du das eintragen kannst. Das geht direkt an die Verbraucherinformation. Super, ja. Und wir sind ganz froh, wenn du das über die Website einbringst. Wir sind eine sehr moderne Behörde und auch gerade in meinem Team, wir haben ein AI-gestütztes Tool, das die Zuteilung und die Kategorisierung sehr, sehr schnell macht und wir einen sehr raschen Workflow haben, weil gerade in diesen Dingen ist es wichtig, rasch zu reagieren und die Menschen rasch zu warnen. Das heißt, wenn du das dort einbringst, bist du bei uns am schnellsten Weg.
Ich habe dir im Vorgespräch gesagt, wir reden 30 Minuten, jetzt sind wir schon über 30. Ich hoffe, gehen noch 10 Minuten bei dir. Es ist so spannend und ja, sehr gut. Unerlaubter Geschäftsbetrieb, das glaube ich, haben wir jetzt ausführlich besprochen. Wie gesagt, als großer Tipp, eure Homepage und natürlich auch diese ORF-Folge von Akte Betrug nochmal zu sehen. Market Monitoring, was kann ich mir darunter vorstellen? Ich kann mir was vorstellen, aber ich würde es gern von dir hören.
Also Market Monitoring ist ein gesetzlicher Auftrag, den wir haben, wo wir Vermarktung, Vertrieb und Verkauf von Finanzinstrumenten monitoren. Wir machen das insbesondere aus dem Blickwinkel des kollektiven Verbraucherschutzes, also dahingehend, dass wir uns anschauen, was sind die Verbrauchertrends am Markt, die Trends bei den Kleinanlegern. Und das machen wir deshalb, weil wir uns anschauen, was sind dort die Risiken, wo müssen wir aus einer aufsichtsrechtlichen Sicht draufschauen und auch, wo müssen wir aufklären. Mhm. Ja, das heißt, durch so etwas haben wir zum Beispiel die binären Optionen und auch die Contracts for Differences gefunden und haben uns angeschaut, wie viele Menschen verlieren da Geld, ist das besonders nachteilig, weil es gibt einfach immer wieder Produkte, die besonders nachteilig sind, die besonders komplex sind, die die Leute nicht verstehen. Und dann gibt es aber so ein bisschen etwas wie einen Herdentrieb und gerade diese Produkte werden dann besonders gut vermarktet und verkauft. Und das ist etwas, wo die Aufsicht dann als letztes Mittel zu so etwas Scharfem wie einer Produktintervention greift. Das heißt, dass wir ein Produkt dann letztlich aus dem Markt nehmen und verbieten.
Aber Market Monitoring heißt jetzt nicht, dass du auf die Handelsvolumina der Wiener Börse im Tagesgeschäft schaust. Du mit deinem Team als Person.
Also grundsätzlich, was wir uns schon anschauen, sind die MIFIR-Transaktionsdaten. Also das sind natürlich Transaktionsdaten und Handelsdaten, die wir uns anschauen und die wir analysieren. Aus denen wissen wir zum Beispiel auch das Alter der Menschen. Was wir nicht haben, sind natürlich die Namen. Das heißt, es gibt keine klaren personenbezogenen Daten. Wir haben Altersgruppen, die wir analysieren können. Und wir können analysieren die Handelsintensität, wir können Handelsvolumina analysieren. Und das machen wir auch, weil wir so einfach uns die Trends anschauen und weil wir so schauen müssen, wie können wir besonders gut auf das Kollektiv quasi achten, wie können wir schauen, dass der Markt sauber bleibt, dass nicht irgendwelche missbräuchlichen Praktiken passieren.
Ja, Privatanleger haben eh nicht so viele Möglichkeiten. Aufs Crossing muss man aufpassen, natürlich immer zum Jahreswechsel. Das wissen die wenigsten, wie es genau funktioniert. Das würde jetzt aber zu weit führen. Ja, du weißt das natürlich.
Was wir da machen? Nein, weißt du, was wir da machen? Wir haben einen Blog in der FMA und der heißt Reden wir über Geld.
Den wollte ich noch erwähnen und diese Folge werden wir natürlich verlinken von dem Blog. Also diese Folge, wie heißt das schnell? Ich bin so ein Audiotyp jetzt geworden, diesen Beitrag.
Ja, genau, weil du Crossings erwähnt hast, natürlich, da haben wir auch etwas dazu gemacht, einfach um die Leute aufzuklären, worauf sie aufpassen müssen.
Wunderbar, dann hätten wir das auch besprochen. Ja, macht's auch etwas, habe ich gehört, auf der WU-Veranstaltung in Richtung Finfluencer?
Ja, wir machen mit der WU verschiedene Dinge gemeinsam. Zum einen machen wir mit der WU eine ganz tolle Kooperation zur Finanzbildung. Und das ist jetzt schon ein bisschen, wir spoilern hier gerade. Ja, die FMA plant eine Veranstaltung mit Finfluencern, die soll stattfinden am 26. Juni. Da geht es uns im Wesentlichen darum, eine Prävention des unerlaubten Geschäftsbetriebes, das heißt hier auch eine Sensibilisierung anzubieten, was Finfluencer tunlichst vermeiden sollen, damit sie nicht in Tätigkeiten hineinarbeiten, für die sie eigentlich eine Konzession bräuchten. Und wenn sie die nicht haben, sind sie eben in einem unerlaubten Betrieb tätig und da wollen wir sie bewahren davor, weil ich glaube, dass das ganze Präventionsthema, da hat sich die FMA auf die Fahnen geschrieben, Kommunikation und Prävention vor Sanktion. Wir wollen die Leute lieber zuerst aufklären als strafen.
Mhm. Fair enough natürlich und klingt nach einer sehr, sehr spannenden Veranstaltung. Ja, ich komme schon zu meiner Schlussrunde. Klingt nach einem Job, der sich permanent verändert. Neue Player, neue Akteure, neue Kunden dieser Akteure, immer jüngeres Umfeld und so weiter. Was ist das, was dir taugt in deinem täglichen Job, diesen Job machen zu dürfen?
Einerseits ist das Thema unglaublich spannend und die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf, sind sehr, sehr inspirierend. Und was ich, glaube ich, einbringen möchte tagtäglich ist, ich bin jemand, der das Verbindende über das Trennende stellt. Und ich glaube auch als Aufsicht am österreichischen Finanzmarkt haben wir mit den Konzessionsträgern, den von uns beaufsichtigten Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Wertpapierfirmen und so weiter, so viele Gemeinsamkeiten. Und ich sehe eigentlich mehr unsere Ziele, Parallelitäten als das, was uns unterscheidet. Und das ist das, was ich einbringen möchte. Unsere gemeinsamen Ziele für diesen österreichischen Markt.
Klingt super. Burgtheater knall ich da auch noch hin, weil auch darüber haben wir im Vorgespräch kurz gesprochen.
Ja, genau. Also Kommunikation und Sprache, das zieht sich so ein bisschen durch wie ein roter Faden und dadurch auch in meiner Freizeit. Ja, mich kann man, glaube ich, oft im Burgtheater antreffen. Ich finde, das ist ein wunderbares österreichisches Theater und ich finde, es sind großartige Stücke, die einen immer wieder zum Nachdenken anregen und das ist was Wichtiges.
Und das Segeln? Locke ich dir auch nochmal raus.
Ja, ach, da kann ich herrlich abschalten. Am Wasser draußen ist es so still, man hört das Plätschern. Segeln ist ein unglaublich ruhiger Sport, keine Motorgeräusche und eine unglaubliche Freiheit. Und da abzuschalten und mal nicht so viel zu machen, das ist auch was Gutes, damit man dann gestärkt in den Alltag wieder zurückgehen kann und voller Kraft und Motivation weiterarbeiten kann.
Jetzt wirklich zur Abschlussfrage. Als Topmanagerin in der Finanzmarktaufsicht beobachtest du und arbeitest zusammen jetzt seit knapp 20 Jahren mit den wichtigsten Akteuren am österreichischen Kapitalmarkt. Hast du irgendeine Botschaft, irgendeinen Wunsch noch an die Bubble, für die du ja letztendlich auch arbeitest?
Ja, ich glaube, in unser aller Interesse ist es, einen sauberen und fairen Finanzmarkt zu haben und das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger zu pflegen und zu stärken, weil nur Menschen, die durchgängig positive Erfahrungen am Finanz- und Kapitalmarkt haben, werden auch am Markt aktiv sein. Und das ist etwas, das allen zugutekommen soll. Und ich glaube, die Win-Win-Situation ist was, das sollten wir alle immer vor Augen haben.
Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort, das ich so erwartet habe ungefähr und mich darüber freue, weil Vertrauen ist, glaube ich, wirklich die wichtigste Währung am Kapitalmarkt. Liebe Fiona, wunderbar, danke, dass du da warst. Hat mir riesen Spaß gemacht, etliche Dinge zu verlinken, euer Blog, dann natürlich die OAF-Sache, dann die Beiträge mit der Anna Muri und dem Helmut Ettel. An euch da draußen, danke fürs Reinhören. Die Folge, glaube ich, kann man sich mehrmals anhören. Viel dabei. Tschüss und Baba mal von meiner Seite.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Same here. Tschüss und Baba. Energy, water, light.